Moin Leute und herzlich willkommen zur 55. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Wir haben heute Alexandra Allgeier von Allgeier Agrarhandel zu Besuch und sie erzählt uns heute ein bisschen was über den Landhandel als Geschäft. Wir sprechen darüber, wie es ist, Führung im Familienunternehmen zu übernehmen und es geht um schwäbisches Bauerngeschwätz. Viel Spaß. Was lachst du so?
Mein Klaas, wir hatten vorhin schon einen guten Einstieg mit einem Gast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, ja. Wir hatten lang nicht mehr zu dritt aufgenommen jetzt.
Das stimmt. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt wieder einen sehr besonderen Gast haben. Stell ihn doch gerne mal vor, Jonathan.
Also ich sitze hier im Raum neben Alexandra Allgeier, Tochter von Karl Allgeier, also Allgeier Agrarhandel. Relativ großer Agrarhandel bei uns in der Region, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich denke, du kennst dich besser aus. Stell dich gern selber vor, erzähl so ein bisschen, was du machst, was euer Unternehmen macht. Ja, einfach mal so ein bisschen, hau mal raus.
Ja, gerne. Also zuerst mal herzlichen Dank, dass ich heute bei euch ein besonderer Gast sein darf. Als Schwäbin wird man ja gerne so begrüßt, besonders und dann noch ein großer Agrarhandel in der Region. Mensch, da eilt ja richtig was voraus. Wie gesagt, mein Name ist Alexandra Allgeier. Ich bin in dem Familienunternehmen Allgeier Agrarhandel aufgewachsen. Wir sind tatsächlich schon über 170 Jahre alt. Ich selber bin 27 Jahre, gelernte Betriebswirtin.
Noch keine 170?
Ja, die ersten grauen Haare, die kommen schon, aber jetzt 170 schon. Jahre, die habe ich noch nicht auf dem Buckel. Ich selber stecke gerade mitten in der Nachfolge in unserem Agrarhandel. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das in Süddeutschland sitzt, genau im schönen und überschaubaren Almendingen. Und von dort aus leiten wir die Geschicke im Agrarhandel.
Wow. Jetzt vorhin habe ich nur zu dir gesagt, ich bin mal gespannt, wie das ist mit dem Schwäbischen. Du hast gesagt, ja, mein Schwäbisch, das korriert ganz verstecker. Also ich habe jetzt nichts davor gehört, ehrlich gesagt.
Ich kenne mich da ein bisschen
Das war schon sehr professionell, das muss ich echt sagen. Also das war schon.
sie ist eigentlich international, deswegen kann sie da gut umschalten.
Ha, ich kenne jetzt auch Schwäbisch weitermachen, aber ich weiß nicht, wie viel dann nur Folge und Verstände kennt. Und mir solltet ja die Zuhörer it gleich am Anfang verlieren, oder?
Alle Norddeutschen sind gerade vom Schiff runtergefallen.
Ja klar, jetzt kommst du nur mit, du bist ja ein bisschen gewesen von deinem Studium in Stuttgart, du bist ja verstanden.
Ja doch, das kriege ich schon hin. Also Bayerisch und Schwäbisch und so, das kriege ich mittlerweile gut hin, weil ich da echt ein bisschen Zeit verbracht habe. Aber ich würde jetzt einfach im Namen meiner Zuschauer oder unserer Zuhörer, Entschuldigung, sagen, komm, lass uns auf Hochdeutsch weiter reden, wenn es
geht. Ich probier's.
Damit, ja, sehr gut. Und man muss dazu sagen, das war eben auch so ein Thema, wenn ich jetzt so in die Kamera bei Discord gucke, vor mir sitzt links Joni in seinem Hemd, das aussieht wie ein Polizistenhemd und Alexandra in Rot, richtig knallrot. Also es ist schon sehr, sehr markant, muss ich sagen. Im Hintergrund sehe ich Widescreen-Bildschirme, so wie an der Börse beim Trading. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns heute so erwartet. Also alles rund um Agrarhandel und auch, was du so machst. Mich würde auch mal interessieren, was du so für einen Bildungsweg gegangen bist, wo du dann jetzt da angekommen bist, wo du jetzt bist und was du jetzt eigentlich auch machst. Also sowohl was das Unternehmen, das Familienunternehmen angeht, als auch was dich als Person ausmacht und was du so tust als Unternehmerin. Weil ich würde mal sagen, würdest du dich einfach als Unternehmerin bezeichnen oder hättest du eine andere Bezeichnung noch für dich?
Also, obwohl ich jetzt die Farbe Rot trage, bin ich keine Feuerwehrfrau, aber Feuer löschen muss man doch ab und an. Und ich würde mich durch und durch als Unternehmerin bezeichnen. Selber aufgewachsen, das habe ich eingangs schon erwähnt, bin ich hier in Almendingen im Familienunternehmen und habe auch da jeden Sommer bei uns in der Getreideernte mit aushelfen müssen. Bin also im Silo gestanden, an der Waage, habe dort geholfen. Nach der Schulzeit hat es mich dann aber in die Schweiz verschlagen. Da habe ich dann ehrlicherweise auch ein bisschen was vom Schwäbisch abgelegt und Hochdeutsch lernen müssen, weil sonst haben mich die Schweizer ehrlicherweise auch nicht verstanden, kaum zu glauben. Und als ich eben dort Betriebswirtschaft angefangen habe, habe ich mich immer mehr in das Zahlenmaterial verliebt und meinen Master dann in Rechnungswesen und Finanzen gemacht. Und ich hoffe, dass ich jetzt in dem Podcast beweisen kann, dass ich gar nicht so langweilig bin, wie das klingt, weil nach dem Master hat tatsächlich noch ein Doktorat im Bereich Wirtschaftsprüfung gefolgt, was ich dann vor 3 Jahren abgeschlossen habe.
Hey,
Also du hast mit 24 deinen Doktor gemacht. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Bist gut in Mathe. Ja, Joni.
Und dann kommen wir zwei hier.
Ja, da können wir uns erstmal eine Scheibe von abschneiden. Ich bin 25 und meine Masterarbeit ist immer noch nicht abgegeben. Ist eigentlich auch traurig, aber gut, wir sind dabei.
Wir sprechen ja heute aber nicht über Forschung. Aber ich muss sagen, in der Forschung habe ich gemerkt, mir gefällt es gut, sich Themen anzuschauen, Muster zu erkennen und auch Empfehlungen abzugeben. Aber warum ich mich als Unternehmerin bezeichne, hat eigentlich im Endeffekt den Grund, dass man als Forscherin diese Empfehlungen abgibt. Aber als Unternehmer kann man dann am Ende diese Empfehlungen auch umsetzen und sitzt im Fahrersitz. Und das hat mir in der wissenschaftlichen, in der akademischen Welt gefehlt. Und das spüre ich jetzt immer mehr bei Allgäuer Agrarhandel.
Hey, auf dem Schild hier draußen steht sogar Geschäftsleitung. Ich meine, das war ein kleines Missverständnis. Aber es hört sich schon krass an, oder?
Da bin ich jetzt ein bisschen befördert worden von unserem Marketing-Team, die Schilder bei uns im Büro neu beschriftet haben. Meine Schwester und ich, wir befinden uns eben beide in der Nachfolge und die Geschäftsleitung, die teilen sich gerade meine Eltern Renate und Karl Allgäuer. Und es sind große Fußstapfen, die wir beerben dürfen. Das möchte ich auch gar nicht kleinreden, aber wir haben Lust drauf und möchten da Gas geben.
Ich muss kurz unterbrechen, es hat gerade geklingelt. Ich gehe mal kurz zur Tür und dann komme ich wieder. Er hat jetzt schon zweimal geklingelt.
Habe ich zu viel versprochen?
Aber ist okay so?
Ja, ja. Also du könntest auch Politiker werden, so förmlich wie du redest und die Worte, die du findest.
Dankeschön. Ja, ich bin auch politisch aktiv.
Wo?
Junge Union. Ja. Aber über Politik spricht man ja nicht. Nee. Darf man nicht.
Schwieriges Thema. Doch, aber es wirkt sehr gebildet.
Dankeschön.
Also, es macht absolut was her. Ich weiß nicht, ob das ganz so nötig ist für unseren Zuhörern, weil ich, also, jetzt, du machst es so, wie du das für richtig empfindest, aber du kannst ja auch ganz locker sein.
Okay, aber ich werde trotzdem so sitzen bleiben.
Das obliegt dir. Das ist so geil, manchmal.
So, ich meine, dann fängt man an zu telefonieren. Das ist ein bisschen der Kontrast jetzt. Da hat gerade ein Landwirt hier aus der Gegend hat uns zwei Reifen für einen Gummiwagen gebracht. Die waren undicht und jetzt haben wir die fit gemacht. Das machen wir auch schon seit Ewigkeiten, dieses Reifenflicken, Reifengeschäft eigentlich.
Ah, cool.
Manchmal auch sehr kleinteilig, aber man hat irgendwie immer so richtig urige Begegnungen jetzt so, dass einer jetzt so um 8 Uhr noch seine Reifen holt und auf dem Gummiwagen steckt und hier und da und man hält einen kleinen Schnack. Genau. Okay, aber weiter geht's. Also du hast, wo genau hast du studiert? Also wie heißen die Hochschulen, wo du studiert hast?
Ich bin an der Universität St. Gallen gewesen, da dann auch sage und schreibe 10 Jahre, das ist ja auch unglaublich lange, bin aber dann noch während den Semestern auch 3-mal im Ausland gewesen, um auch nochmal aus der Schweiz
also Moment, das muss ich jetzt auch nochmal nachrechnen, wenn du sagst, du warst da 10 Jahre, dann bist du ja mit 16 oder 17 an die Uni gekommen, da stimmt ja auch irgendwas nicht.
Ich bin nach meiner Promotion dort noch als Lehrbeauftragte gewesen an der Uni, habe da Rechnungswesen, Finanzen und Controlling unterrichtet und gleichzeitig in der Zeit noch mein Startup mit aufgebaut, das aber nicht in der Landwirtschaft ist, was ich jetzt zu der aller Enttäuschung gleich zugeben muss, sondern in der Bildung.
Ah, okay. Aber du hast doch eben gesagt, du bist 27 oder habe ich nicht gegangen? Oder habe ich nicht richtig aufgepasst? Du bist 27.
Ja.
Genau. Und du hast eben gesagt, du bist 10 Jahre an der Uni gewesen.
Werd aber 28.
Okay, also bist du mit 17 oder mit 18 an die Uni gekommen?
Mit 18.
Mit 18, okay. Also du hast keine Klasse übersprungen. Du bist jetzt im Abi warst du noch kein Überflieger. Das bist du erst danach geworden quasi, oder wie?
Das hast jetzt du gesagt. Vielen Dank für das Kompliment.
Ja gut, ich meine, also ich habe da Respekt vor, weil ich finde das Thema Bildung generell echt wichtig und ich glaube, das bringt auch einen am meisten eigentlich voran. Und vor allen Dingen, wenn man auch, ich sag mal, erstmal von zu Hause oder von Natur aus schon den Antrieb hat, okay, man möchte da was machen und man geht in die Forschung und ja, beschäftigt sich mit Sachen, die andere vielleicht als trocken bezeichnen würden, aber ich finde, das bringt einen voran und dann finde ich das auch wichtig und auch cool, wenn man an guten Unis war, Auslandserfahrungen gesammelt hat und auch gute Ergebnisse geliefert hat und das auch noch in einer Kürze der Zeit, wie du das gemacht hast, dann auch lernen. Also, finde ich eine coole Sache, ehrlicherweise. Ja.
Was ich auch dazu sagen muss, und das merke ich jetzt in meiner Nachfolge, es ist schön, die Erfahrung an der Uni zu machen, aber die Praxis ist mindestens genauso wichtig oder vielleicht auch wichtiger, ohne dass ich da jetzt meinen forschenden Kollegen irgendwie ins Bein schneiden möchte.
Ja, du hast ja eben gesagt, dass mit dem Fahrersitz, also die Praxis ist wichtig, weil die es am Ende umsetzen muss. Und oft ist es ja so, dass man dann doch noch oft vereinfachen muss, damit es überhaupt anwendbar ist in der Praxis.
Genau. Und jetzt beschäftigt mich hier, und das war, glaube ich, noch eine Frage von vorhin, im Alltag natürlich mit buchhalterischen Prozessen, mit Verwaltung. Gleichzeitig bin ich aber auch da, um unsere Prozesse im Familienunternehmen, was eben vor 170 Jahren klein gestartet ist, irgendwann mal mit 6 Mitarbeitern von meinen Eltern übernommen worden ist und heute 120 Mitarbeiter zählt, damit eben diese Prozesse von einem kleinen Unternehmen auf mittelständisches zu heben. Und da muss man sich aus allen Kisten bedienen. Man muss alles in die Waagschale werfen, was man gelernt hat, und am allerwichtigsten dann eben die Leute mitzunehmen, die dann doch mehr Praxiserfahrung mitbringen, als man das selber hat.
Ja, dann erzähl doch mal kurz euer Agrarhandel, also stellt das Unternehmen vielleicht mal kurz vor, was macht ihr alles und was macht euer Geschäft aus, und dann können wir mal darauf eingehen, was du da jetzt gerade so an Prozessen umstellst und was da so abgeht.
Also wir wären jetzt hier nicht Landwirte unter uns, würde ich sagen, bei uns kann man alles kaufen, was die Landwirtschaft braucht, außer Technik. Also mit Traktoren und Anhängern etc., damit können wir nicht dienen, sondern wir sind vielmehr die Schnittstelle, wenn es darum geht, Saatgut zu beschaffen, Futtermittel zu beschaffen, Düngemittel zu beschaffen und Pflanzenschutz. Genauso wie Futtermittel.
Also ihr seid diejenigen, die für den großen Anteil der variablen Kosten im Betrieb eigentlich aufkommt, quasi. Hätte ich jetzt
was gesagt. So könnte man es auch sagen. Jetzt muss ich mir damit anstrengen, dass ich auch zeige, dass wir einen Mehrwert bringen. Wir sind im Endeffekt zwischen Lieferant und Landwirtschaft, und gerade in den kleinstrukturierten Gebieten von Württemberg und Bayern, wo wir eben hauptschwerpunktmäßig unterwegs sind, diejenigen, die Mengen bündeln und eben so zwischen der Industrie, dem Futtermittelwerk oder der Mühle stehen, je nachdem, in welchem Bereich wir uns jetzt bewegen.
Das heißt, ihr habt eine Zentrale und dann noch mehrere kleinere Standorte oder Annahmestellen und Märkte, oder wie seid ihr dann aufgestellt?
Genau, also da, wo Jonathan und ich jetzt gerade die Podcast-Aufnahme machen, ist Almendingen. In Almendingen schlägt auch das Herz unseres Unternehmens. Da kommt die Familie Allgeier auch her. Wir sind hier eben aufgewachsen. Und neben dem Hauptstandort in Almendingen haben wir 6 Standorte, die eben in ganz Baden-Württemberg verteilt sind. Und je nachdem haben wir dort eine Getreideerfassung oder in Pflanzenschutz-Düngemittellager.
Vielleicht ganz, ganz interessant. Also ich bin jetzt hier stiller Zuhörer. Ich weiß ja schon so manche Sachen, die du erzählst, aber natürlich, klar, dich interessiert's. Ihr habt ja sogar unten in Blochingen einen Hafen oder eine Anlegestelle am Hafen. Das heißt, es geht ja bis zum Schiff dann eigentlich. Also jetzt mal weg vom LKW. Und das finde ich eigentlich auch so was mega Interessantes, weil das, ich sag mal, so, als kleiner Landwirt sich vorzustellen, man erntet auf seinem Acker direkt vor Ort oder im Dorf hier sein Getreide, und irgendwann landet es dann vielleicht auf dem Schiff.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich finde, dann ab da nimmt es irgendwie eine andere Dimension an. Ab da wird es irgendwie größer, weil ich meine, LKW, das ist noch was Greifbares, aber ein Schiff ist irgendwie, ich weiß nicht. Das ist eine andere Liga irgendwie nochmal. Aber das habt ihr doch auch noch nicht so lang, und ihr habt jetzt auch hier einen Standort übernommen, also ihr seid ja durchaus immer noch wachsend und erweitert ja auch, ich sag mal, euer Gebiet und eure Leistungen, oder?
Also was Jonathan gerade angesprochen hat, ist der Hafenstandort in Plochingen und Stuttgart, wo wir Düngemittel und Einzelfuttermittel umschlagen. Und da ist jedes Mal für mich auch hochspannend, wenn man runtergeht, das Hafengeschehen sieht, die Schiffe legen an. Das nennt meistens auch holländische Binnenschifffahrtsführer. Da steht hinten auf dem großen Schiff auch noch ihr Polo oder ihr Golf irgendwie drauf. Und dann kommen die da irgendwie an, bringen Ware aus Rotterdam runter über den Neckar bis zu uns. Und dann ist das sehr, sehr groß und sehr cool. Das Ganze machen wir auch erst in Stuttgart seit 4 Jahren und in Plochingen seit 2 Jahren. Mhm. Also mussten uns da auch erst mal reinfinden in diese neue Art der Logistik, die für uns neu war. Und ja, es ist unglaublich cool. Ich würde sagen, neben diesem Mengenbündeln ist eben die zweite Funktion von uns als Agrarhandler auch im Endeffekt Logistiker zu sein.
Mhm. Also ich finde, das hatten wir immer kurz angeschnitten. Also ja, einen Hafen, also über Schiff, über LKW. Macht ihr über Zug auch was?
Ja. Also das sind trimodale Standorte. Das heißt, wir haben eben die Möglichkeit, über die Straße das Schiff unter den Zug zu bedienen.
Das finde ich immer, also das finde ich auch tatsächlich interessant. Wir hatten mal die Idee zu gewissen Zeiten, als die Preise mal interessant waren und als wir mal so Verbindungen nach Rumänien geknüpft haben, dass wir mal Mais aus Rumänien kaufen und den irgendwie herbringen und dann hier auch irgendwie vermarkten. Das war mal so, ja, keine Ahnung, das war mal so eine Idee, die wir da mal ein bisschen verfolgt haben. Und dann fing ich dann mal an, anzurufen bei DB Cargo und zu fragen, wie sieht's aus mit Mais aus Rumänien und so. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie unfassbar komplex die ganze Geschichte ist und dass man nicht mal eben einen Zug aus Rumänien oder nach Rumänien bestellen kann. Also liegt ja auf der Hand, aber das, ich glaube auch, dass das im Handel schon was ganz Besonderes ist und dass man da auch richtig, richtig viel Wissen und Erfahrung braucht, um sowas überhaupt sicherer über die Bühne zu bekommen, weil so ein Zug musst du dann ja auch noch versichern und was nicht alles. Also das ist schon
dann musst du ihn noch schnell löschen, weil sonst gibt's irgendwelche Wartezeiten, das ganze Schienennetz steht.
Ja, genau.
Aber für die Verspätungen sind wir nicht zuständig, nicht Allgäuer Agrarhandel. Wir strengen uns an, dass die Züge schneller werden.
Normalerweise fährt ja wahrscheinlich auch nicht der ECE direkt bei euch durch den Hafen, oder?
Nicht oder doch? ICE. Aber wir sollten genauso schnell löschen wie ein ICE.
Ja, okay. Aber also du sagst dann, ihr seid hauptsächlich Logistikunternehmen. Das heißt, du beschäftigst dich eigentlich die meiste Zeit damit oder eure Mitarbeiter beschäftigen sich hauptsächlich mit Disposition oder was ist so, was konsumiert am meisten Zeit bei euch im Unternehmen?
Also ich würde sagen, einmal die mit der Mengenbündelung ist natürlich ein Großteil unserer Mitarbeiter mit dem Einkauf beschäftigt, sei es eben von Düngemittel, Pflanzenschutz, Saatgut, Futtermittel. Dann in der Logistik sind es einerseits eben diese Hafenstandorte, aber auch die Einteilung von 20 LKWs. Und drittens, und das nimmt wahrscheinlich auch einen Großteil unserer Zeit auf, ist natürlich die Fachberatung und die Kundenbetreuung unserer bestehenden Stammkundinnen und Stammkunden. Und da ist für mich ganz wichtig, die Anforderungen von der Landwirtschaft an uns als Händler, die werden immer größer. Das würdet ihr selber wissen, wenn ihr irgendwie bei mir anruft, dann wollt ihr eine Beratung auf Augenhöhe. Mhm. Da muss jemand vielleicht mit dem Wissen schon voraus sein, weil sonst rufst du ja nicht an und fragst nach Beratung. Und für uns ist es eben wichtig, dass die Beratung gut ist, dass wir eine schlagfertige Logistik haben und dass man mit uns eben als verlässlicher Partner vorankommt. Und deswegen würde ich sagen, ist unser größter Zeitfaktor, und das meine ich positiv, irgendwo die Kundenpflege und der Aufbau der Kundenbeziehung.
Mhm. Und wie ist euer Vertrieb dann euer Einkauf aufgebaut? Hast du dann im Vertrieb Leute, die am Kunden alles machen oder hast du Spezialisten, einen Spezialisten für Düngemittel, einen Spezialisten für Saatgut, einen Spezialisten für Einkauf oder wie ist das auch strukturiert?
Sehr gute Frage. Da sind wir nämlich auch immer ein bisschen am Diskutieren, wie wir das am schlauesten machen. Also wir haben sogenannte Allrounder, die sind dann vertreten unser gesamtes Sortiment gegenüber dem Landwirt. Gleichzeitig haben wir aber auch vor allem in der Tiernahrung Futtermittelfachberater. Also wenn dann irgendjemand ein Problem im Stall hat und die Leistung vom Milchvieh nicht mehr stimmt, dann würde dieser Futtermittelfachberater kommen und sich eben anschauen, an was es liegt. Muss man in der Futterration was anpassen? Liegt es irgendwie mit der Eutergesundheit zusammen? Und so weiter und so fort.
Habt ihr dann auch eigene Pflanzenschutzberater zum Beispiel auch, die spezialisiert darauf sind oder sowas wie vielleicht Produktmanager oder sowas auch schon oder wie stark ist das schon verzweigt?
Das haben wir auch. Also die machen dann vor allem den Einkauf, geben die Empfehlungen ab und schulen die Allrounder. Und ehrlicherweise wächst es bei uns auch gerade ein bisschen. Also unser Pflanzenschutzeinkäufer zum Beispiel, der ist seit 20 Jahren bei uns im Betrieb, der hat mich noch als Schulkind gesehen. Und der macht jetzt den Einkauf, aber hat gleichzeitig auch viele Kunden noch in der Hauptberatung. Also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen schön getrennt klingt, wächst es doch alles miteinander. Und am Ende geht es darum, dass der Landwirt oder die Landwirtin denjenigen anrufen kann und trifft, der dann auch gut zu einem passt. Und ein bisschen Struktur müssen wir da halt ins Gebilde reinbringen.
Mhm. Stößt du da manchmal auf Widerstand, wenn du diese Strukturen durchsetzen willst?
Selbstverständlich, ganz offen gesprochen, aber ich habe auch in Physik ein bisschen aufgepasst und gelernt, dass etwas Reibung auch Energie erzeugt.
Und eine Kraft hat immer eine Gegenkraft, ja?
Ja.
Ja, nee, das finde ich interessant, weil Ich glaube, da stehe ich ein bisschen an einer ähnlichen Stelle, dass ich manchmal auch, ja, ich habe Mitarbeiter haben, die mich auch als kleiner Dötz kennen und auch eigentlich noch so eingespeichert haben. Aber wenn du dann auf einmal in einer anderen Position stehst, ja, am Ende ist, du willst ja keinem was Böses. Du stehst dann da aber irgendwann in der Verantwortung so gesehen und dann musst du auch ein paar Sachen durchsetzen, weil du einfach eine Strategie vor Augen hast und einen Plan vor Augen hast. Du kannst jetzt nicht alles davon erklären, aber du musst die davon überzeugen, so, wir machen das jetzt, weil das der Weg ist, weil das der richtige Weg ist. Und da entstehen hier auch schon mal hier und da ein paar Reibereien und überzeugend ist es erst dann, wenn man es halt durchgedrückt hat und es tatsächlich funktioniert, wer hätte es gedacht. Ja. Also da auch zum Beispiel so ein, also ich meine, das ist ja ganz grundsätzlich, in größeren Unternehmen ist das gang und gäbe, aber dass wir machen montags morgens mittlerweile einfach so ein Meeting, dann, wo wir einmal besprechen, was grob die Woche so abgeht. Mhm. Das kam am Anfang, ja, also, ja, mal, wenn die das Telefon klingeln und es geht nicht und keine Zeit und hier und da und ja, nee, jetzt so nach ein paar Wochen mittlerweile, ist ja auch gar nicht so schlecht eigentlich.
Freut sich doch jeder, wenn er da hocken kann, ein bisschen schätzen und einen Kaffee trinken, oder nicht?
Ja, denke ich mir auch, ne, aber ja. Manche so, manche so. Aber du kannst mein ja Papa gerne mal erzählen, was du so für Erfahrungen da gemacht hast.
Mein Papa sagt, als ich so ein wöchentliches Gespräch einführen wollte, hat er zu mir gesagt, Alexandra, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Also okay, machen wir also dann vielleicht erstmal alle 2 Wochen, bis sich das ein bisschen einpendelt. Aber ja, ehrlicherweise, wenn, ist wahrscheinlich auch was ganz Normales, wenn man da einen so heranwachsen hat gesehen, irgendwie einen noch als Kind kennt, irgendwie mal früher von der Schule abholen hat müssen oder sowas, ist schwierig, wenn man einem gegenübertritt, plötzlich als Vorgesetzte oder Geschäftsleitung, wie das jetzt so schön hier an meiner Tür hängt, ein Schild oder Namen, was ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber was mir geholfen hat, glaube ich, war am meisten auch einfach in den Sommerferien in der Ernte mitzuarbeiten, übers Jahr hinweg, sei das jetzt im Studium gewesen, in der Schule oder während dem Startup, immer Interesse am Unternehmen zu zeigen, sich für nichts zu schade sein, irgendwie, weiß ich nicht, Pflanzenschutz auch mal mit dem Sprinter auszufahren und am Kunden dran zu bleiben, am Landwirt dran zu bleiben, wissen, was abgeht gerade. Und dann bin ich der Meinung, muss man sich diesen Respekt und das Vertrauen auch irgendwo ein bisschen erarbeiten. Klar, es fällt einem leichter, wenn man den gleichen Nachnamen wie ein Unternehmen trägt, aber ja, am Ende muss da auch die Leistung überzeugen.
Ja, ich glaube, das ist ja genau das Wichtige, einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht hier von oben herab der Chef, sondern wie du sagst, sich zu nichts zu schade zu sein und irgendwie auch trotzdem jedem gegenüber immer zu zeigen, ich mache alles, was eben gerade ansteht und ich pick mir nicht das Schöne raus. Ja, ich glaube, da muss man als Chef schon aufpassen, dass man da nicht in Verruf gerät.
Ja. Ich bin auch froh, dass wir jetzt die Podcast-Aufnahme am Abend machen, weil dann haben auch alle gesehen, dass ich heute auch bis nach Feierabend im Büro sitze und noch was zu tun habe.
manchmal muss man auch mal so symbolische Sachen machen. Ja, genau. Ich habe dann zum Beispiel, das gehört auch dazu, aber da muss ich auch sagen, da komme ich im Moment nicht mehr so richtig hinterher, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ja, mit diesem Rauspicken von schönen Sachen oder nicht so schönen Sachen. Ich musste mir mal anhören, dass ich noch in meinem Leben ja noch nicht so viel gewaschen habe. Ich habe schon, also Maschinenwaschen, ne? Das ist natürlich immer eine Aufgabe, die ist eigentlich nicht so schön. Dann sitzen die Jungs da im Herbst nach einer Saison und müssen waschen und das ist eigentlich scheiße. Aber muss man halt durch, damit die Maschinen schön auf Stand bleiben. Und nach dem Abi oder zwischendurch im Studium oder sonst irgendwo, dann war ich in den Zeiten meist nicht da, weil dann auch keine Arbeitsspitze war. Und dann konnte ich mir dann eigentlich immer anhören, ja, in der Zeit, ja, hast dich nur die schönen Sachen rausgepickt oder dies oder das. Was ich eigentlich gar nicht wollte, natürlich ist man da nicht hinterher. Aber dann habe ich zwischendurch auch einfach mal, wenn ich mit einer Maschine unterwegs war, habe ich die dann einfach auch selber gewaschen. Jetzt im Moment mache ich es kaum noch, weil es einfach von der Zeitverwertung eigentlich nicht so viel Sinn macht. Aber zwischendurch muss man es einfach mal machen, dass man zeigt, dass man das auch tut, dass man sich für nichts zu schade ist. Da hast du schon
ein bisschen den Kopf freikriegen, das ist doch so schön.
Ja, genau. Eben gerade einfach in der Mittagspause, einer von unseren Jungs war in der Mittagspause da, stand der Maisleger vorne, dann waren wir fertig mit Essen, er war am Essen, haben wir gerade den Maisleger vollgeschmissen, die Säcke da reingehauen. So, dann konnte er aufsteigen, quasi so wieder losstarten. Ne? Tut ja nicht weh. Geht einfach nur darum, dass es vorwärts geht.
Passend zum Waschen, Tannhof, mein Lehrbetrieb. Ja. Macht ja Saatgutvermehrung auch hier für euch.
Ja.
Als ich da in der Ausbildung war, 21 auf 22, musste man den Ladewagen waschen und ich war wirklich krank in dieser Zeit. Ich glaube, da war Corona oder war Quarantäne, ich weiß es nicht mehr. ich war nicht da und der Ladewagen wurde gewaschen und ich bin viel mit dem gefahren. Und ich habe zu meinem Chef gesagt, ich komme nächstes Jahr, wenn Ladewagen waschen ist, ich komme und wasche den. Also wäsch mal einen Tag, bist gleich dabei. Das ist bis heute noch offen. Und jedes Jahr sage ich, Thomas, sag mir Bescheid, wenn man wäscht, ich komme und wasche den Ladewagen. Und immer wenn es fertig ist, schickt er mir ein Bild und sagt, Ladewagen sauber.
Also ich bin jetzt eine Zeugin sozusagen, dass du das dieses Jahr machen wirst, oder?
Das ist kein Geheimnis, aber er lässt mich nicht.
Also wenn ich ihn das nächste Mal sehe beim Saatgut abliefern, dann frage ich, ob es schon passiert ist.
Ich gebe ja offen zu, dass ich es noch nicht gemacht habe. Ja, ja, aber es ist ja, so, es ist ja eine unliebsame Arbeit, aber es gehört halt auch einfach dazu. Und sich davor drücken zu wollen, das bringt ja nichts, oder? Man sagt ja auch, du kannst ja nur erfolgreich werden, wenn du dich auch mit den unliebsamen Arbeiten abgibst, weil die gehören halt genauso mit dazu.
Und man lernt es von der Pike.
Ja. Kann ja doch immer mal Spülmaschine ausräumen müssen und sowas.
Man hat noch gar nicht so lange eine Spülmaschine, tatsächlich.
Hat deine nur von Hand gewaschen.
Aber so seit 10 Jahren haben wir eine Spülmaschine, aber nicht schon immer.
Wirklich und da hat nicht. Renate noch Zeit für sowas.
Ja, das hat sie gemacht.
Die ist ja drauf.
Krass. Ja. Ja, am Ende ist es ja schon so, also zumindest denke ich mir das, jetzt zum Beispiel, wo der Achter da war, den sauber zu machen, das gehört dann ja eigentlich dazu, dass ich es mache, weil das mein Projekt war, so gesehen. Das Problem ist dann, wenn dann im Büro halt Sachen liegen bleiben, wo vielleicht ein paar tausend Euro dranhängen oder so irgendwas mit Biogas zu tun hat, dann denke ich mir, unternehmerisch wäre es eigentlich vernünftig, jetzt ins Büro zu gehen und das, die Arbeit abzugeben. Das ist so ein bisschen dieser, immer die Waage zu halten zwischen Team, zeigen, dass man da ist, motivierend zu sein und dann auf der anderen Seite aber auch die wichtigen Sachen halt zu schaffen. Und das kriegt man nicht immer erklärt, das muss man manchmal einfach dann machen. Ja.
Soll ich jetzt mal noch ein paar Beispiele erzählen, wie
engagiert du bist? Nee, wir müssen uns jetzt hier nicht rechtfertigen, niemand ist hier Rechenschaft schuldig. Was ich vorhin noch dachte, wo du gesagt hast, eben auch auf die Mitarbeiter eingehen und so.
Ja.
Was ich richtig cool finde bei euch ist, dass die LKWs als Kennzeichen die Initialien vom Fahrer haben, richtig?
Richtig.
Also draußen steht ja der SU 8000 Scheible Uli.
Richtig. Ja, gut, genau. Kombiniert.
Ja, genau. Das finde ich zum Beispiel auch was Tolles, oder ich meine, bezieht ihr da die Fahrer mit ein, wenn es jetzt darum geht, einen neuen LKW, also kann er jetzt zum Beispiel sagen, boah, ich will unbedingt einen Scania, weil ich fahre nicht so gern MAN, oder bezieht ihr die da mit ein, oder wie geht ihr damit um, weil das ist ja auch, ich meine, die Mitarbeiter zu halten in so einem Unternehmen wie hier ist ja auch wichtig, weil es geht ja auch, ich sag mal, du kannst in Baden-Württemberg rumfahren, wo du willst, auf einmal kommt irgend so ein roter Allgäuer-LKW ums Eck gefahren. Ihr seid überall. Und je länger die Leute da sind, desto besser kennen die Bauern. Jetzt, ich war im Frühjahr auf dem Tannhof, bevor meine Marbach-Saison gestartet hat. Und dann hat hier gerade der Uli gesehen, dass ich auf dem Tannhof bin, auf meinem Instagram. Und dann hat er gesagt, an einem Tag war ich dann nicht da. Und an dem Tag kam er und hat Saatgut gebracht. Und dann sagt er zum Thomas, weißt du, jetzt habe ich gesehen, der Jonathan, der ist gerade wieder bei dir beim Schaffer. Jetzt habe ich gedacht, jetzt komme ich heute und bringe das Saatgut, dann komme ich mal wieder mit dem Schätze. So. Und sowas finde ich ja wieder voll geil. Aber sowas entsteht ja nur mit langjährigen Mitarbeitern, die Betriebe kennen, die wissen, wie die Abläufe sind. Und das ist ja unfassbar wertvoll eigentlich für so einen Lade, weil das ja dann auch die Leute sind, die halt weitestgehend selbstständig wissen, was sie zu tun haben.
Dann kann ich ja der Uli fragen, ob der Ladewagen gewaschen ist. Beim Tannhof nächste Mal.
Kannst du machen. Ja. Der kommt auch immer zum Heckerbau und er sagt immer, oh, der Jonathan, oh, der ist schon wieder da und dann macht er wieder das. Weißt du, dann schwätzen die Leute. Also dann kennt, ich sag ja, schon. Die Welt ist ein Dorf, jeder kennt jeden. Es ist unnormal.
Da Hanna sowieso, gell?
Du machst dir kein Bild. Ey, wann war es? Am Samstagmorgen habe ich bei meinem Bauersilo gewartet, okay? Und dann habe ich gesagt, ich kann aber nur bis um halb eus, weil ich muss dann zu meinem Lohn und zum Spät zum Silierer. Dann hatte aber angerufen, ob ich früher kommen kann. Mich hat jemand abgelöst beim Silowalz und ich bin dann zu dem zum Silierer und bin dann, da ist nochmal was dazwischen gekommen, ich muss nur zum anderen Bauer und da schon ein bisschen ganz Pflanzelage heimfahren, okay? Und dann fährt der Kumpel von meinem Bauer wieder an mir mit dem Bulldog vorbei und ich schicke meinem Bauer ein Bild von dem und der schickt es wieder seinem Bauer. Na Gott, ist alles hin und her. Dann redet er die zwei auf WhatsApp hin und her. Ja, zu mir hat der Jonathan gesagt, er muss jetzt zum Dengler nach Fauendau, aber jetzt fährt er doch gerade mit dem Ladewagen für der Eichele von Bad Boll. Weißt du, und dann entstanden da WhatsApp-Gespräche und er wird da hin und her philosophiert. Du machst dir kein Bild und zum Schluss kriege ich das dann per WhatsApp, die Screenshots und guck mir an, wie die jetzt drüber diskutieren, ob ich jetzt gerade beim einen fahre oder beim anderen. Also glaub mir mal, was da im Hintergrund zwischen den Bauern läuft. Du machst dir kein Bild.
Aber das wäre doch ganz gut, wenn du gleich für beide gleichzeitig Fahrer hättest, oder?
Ich kann mir verreißen, das ist ein Problem. Das sind Klaas und ich haben schon oft
festgestellt und du bestimmt
auch, das wäre manchmal hilfreich, aber Wir kennen jetzt alle
nicht. Kann mir auch nicht verreisen. Hau da neu gefunden, wie es geht.
Herrlich. Ich fand diesen Ausflug gerade wirklich herrlich. In den Dialekt und den Kaffeeklatsch unter den Landwirten.
Du machst dir keine Welt, ist so witzig.
Kriegst auch
ja, ist bei uns genau das Gleiche. Ist genau ja. das Gleiche. Wenn du irgendwo lang fährst und hier und
ja,
da, es gibt immer Leute, die haben ein gewisses Interesse oder auch die Zeit, dann sich damit zu beschäftigen, und dann wird da auch drüber gesprochen und da wird sich damit beschäftigt. Es ist dann interessant.
Aber es ist ja auch so was Cooles, oder? Es verbindet ja auch ungemein und ist ja auch so spannend.
Die Menschen ja aus.
So, ja.
Ich sage, wenn du einmal Bohrerblut gespritzt hast, das kriegst du auch nicht mehr raus. Hast du verstanden?
Ja, doch, klar. Schon.
Oder mein Lieblingsbeispiel ist, wenn sie anrufen, also manche Landwirte rufen, aber wenn mein Papa anfragt, was meinst du, Karl, soll ich schon anfangen dreschen? Sagt, weiß nicht, aber komm, fährt der erste Drescher ja. irgendwie durchs Dorf raus, müssen alle. Da scharren da alle mit der Hufe, dann müssen alle gleichzeitig anfangen.
Genau, ich sag's dir. Das ist eine Taktik, die wurde bei uns schon früher immer mal wieder angewendet von den Lohnunternehmern.
Ja, ja.
Die Lohnunternehmer wussten, ja, jetzt können wir auch mal losfahren, aber es traut sich keiner. Einfach mal auf den Drescher setzen, eine Runde durchs Dorf fahren und dann ruft schon wer an, keine Sorge. Ja.
Es ist so geil. Es ist immer das Gleiche, oder auch mit Mähwerk. So, wenn, dann traut sich keiner zu mehr, weil das Wetter vielleicht nicht beständig ist, dann fährt auch nur Mähwerk raus und alle. Wo ich in der Ausbildung war, hier im Frauensteller. Wir haben selber schön alles hergerichtet, wollten Wintergast das her, okay? Und dann sagt man, heute ist nur nass, wir fangen morgen früh an, okay? In der Mittagspause, ich gucke aus dem Fenster, der Nachbar fängt auch mit der Sämaschine. Ich rufe meinen Chef an und sage, du, der Nachbar hat Feier, fangen sehr. Komm, schrumm, wir fangen auch an. Es ist 1:1, es ist immer so. Aber es ist so cool, das macht ja auch das so ein bisschen aus auf dem Land, oder? Dass man da, dass solche Geschichten einfach gibt. Ja, dass man damit lebt irgendwie, dass vielleicht nicht so geil, aber dass halt auch so Streits über Generationen wieder weitertragen werden. Und dann kann man den aus der anderen Familie leider, weil denen ihre eine Opa mal im anderen Freundin ausgespannt hat oder so. Und das zieht sich dann über 3 Generationen oder irgend sowas.
Klar, ich weiß auch nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns sind auch die Betriebe so Hofnamen. Also da bist vielleicht irgendwie, weiß ich, da heißt es nicht irgendwie Meier oder Allgäuer, sondern hat dein Betrieb schon ein bestimmter Name, der wird dann über Generationen hinweg
mitgeschleppt. Ist bei uns auch so. Wir sind Becks.
Genau. Sein Vater, also Günther Meier, sein Vater war Becks Günther.
Okay.
Ganz normal. Ja.
Ne? Und das ist eigentlich so, die Tradition haben wir auch. Das Ding ist nur, wenn du als junger Mensch da reinkommst und du kennst diese ganzen Gepflogenheiten und diese Machenschaften und die Geschichten von früher, nicht vor allen Dingen jetzt, das erzählt dir jetzt keiner, und dann kommst du irgendwo hin und dann erfährst du über 3 Ecken, dann, dass der dir irgendwie ja jetzt keinen Gefallen getan hat, weil dein Opa mal unfreundlich zu dem war oder so.
Ja, genau.
Da habe ich doch nichts mit zu tun.
Ja, da gehst du aber auch so blauäugig so ein bisschen rein. Ich meine, ich merke das in Marbach auch. So, da gibt's überall so die Grüppchenbildung und die, wo so miteinander connected sind, und die einen sind da offen und die anderen lassen da niemand so in ihr Grüppchen. Hey, du kommst da als neuer Mitarbeiter, du denkst dir da nichts dabei und du denkst, du kannst mit jedem Bro sein und zu jedem nett, du kannst nicht mit jedem Bro sein. Es funktioniert nicht. Die Leute, wenn du mit den einen gut bist, kannst du mit den anderen nicht mehr gut sein. Und so ist so hin und her. Aber es ist so.
Ich finde aber, das ist auch das Schöne bei uns als junge, nächste Generation, dass man auch dann trotzdem irgendwie die Frage stellen kann und manchmal auch blauäugig reinmarschieren kann.
Mhm. Ja, genau. Einfach, also, um da sowas auch mal zu brechen.
Ja.
Das gehört auch mal, also manche Sachen gehören dann auch gebrochen.
Entweder brechen oder voll die Klatsche kriegen und dann so voll zu merken, okay, scheiße, da hast du gedacht, du hast eine Chance, du hast keine Chance.
Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich hab einen älteren Verpächter bei mir, der ist sauer auf was mein Uropa mal gemacht hat und überträgt das ein bisschen auf mich. Und das finde ich kurios. Also da kann ich auch nichts gegen machen. Das ist einfach so ein bisschen gegen meine Linie quasi. Keine Ahnung. Das ist echt. Naja, also so, da bin ich ja ein bisschen progressiv eingestellt, muss ich ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht so traditionell, finde ich, da sollte man einfach ein bisschen pragmatisch mit umgehen, das ist ein bisschen so Sache.
Einfach ich meine, die alten Geschichten sterben dann auch mit den alten Leuten irgendwann mit, oder? Ja. Das ist halt nun mal so, ja.
Okay, aber lass uns nochmal zurück auf Kurs kommen, zum LKW-Fahrer und zu euch als quasi Logistikunternehmen, was da also geht. wenn du sagst, ja gut, ihr habt eigene Lkw-Fahrer, einige, nehmt ihr auch Dienstleister dazu, die für euch mitfahren, oder fahrt ihr alles selber?
Wir haben die 20 LKWs, die übers ganze Jahr hinweg fahren und brauchen dann natürlich auch in den Spitzenzeiten, wie jetzt in der Ernte zum Beispiel oder wenn Düngereinlagerung ist, zusätzliche Speditionen.
Ah, okay.
Mhm. Und das war jetzt auch gerade ein schöner Exkurs, weil ja, wir versuchen die LKW-Fahrer auch in die LKW-Wahl einzubinden, mhm, und versuchen da auch alle Wünsche zu hören. Jetzt, wo wir aber da so groß gewachsen sind, eben mit einem Fuhrpark von 20, müssen wir eben schon auch gewisse Richtlinien durchführen und können nicht mehr jeden Sonderwunsch so, mhm, gewährleisten. Und das finde ich auch ein schönes Beispiel, was natürlich auch kommt, wenn ein Unternehmen wächst und größer wird.
Eine gewisse, ja, Standardisierung. Wir sehen ja eher negativ,
ja,
dann, oder?
Ja, und das
so,
ist manchmal
so für den Einzelnen, fürs Individuum eher ein Rückschritt, dass es sagt, ja scheiße, hier, ich hätte aber doch gerne und jetzt geht's nicht mehr. Weil ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir haben jetzt 20 LKW, wenn wir alle von einer Marke kaufen, dann haben wir da eben bessere Preise. Und ja, wenn dann der eine sagt, hey, und wenn du jetzt sagst, hey, wir fahren jetzt nur noch DAF, ja,
ja,
und der andere sagt, aber hey, ich bin immer schon Scania gefahren, dann ist ja für euch auch wieder ein
Also in den Marken sind wir zum Glück noch flexibel, aber mhm, ja, das ist dann halt nicht schön als Nachfolgerin, wenn man dann irgendwann, ja, mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund kommt, die Rechnung aufstellt und dann einfach, ja, gewisse Standardisierung, gewisse Richtlinien und Strukturen da mitbringen muss. Mhm. Also es sind nicht immer nur die schöne und spannende Zukunftsprojekte, die man da angeht. Also es geht nicht irgendwie immer nur darum, wie mache ich jetzt E-Commerce mehr, wie mache ich Social Media, was könnte noch ein spannendes Geschäftsfeld sein. Es sind dann auch so Dinge wie am Bestehendes dann einfach ein bisschen geordneter zu machen. Also das gehört, mhm, dann schon irgendwie auch dazu.
War jetzt gerade.
Und wenn man wächst, Stichwort. Wenn man wächst, dann braucht man Leitplanken und dann braucht man Ordnung, weil sonst geht alles drunter und drüber, ja.
Ja, ja. Und das war jetzt bei uns in den letzten Jahren auch ein großer Wachstum. Also da sind jetzt irgendwie jedes Jahr also neue Standorte irgendwie dazugekommen, wir uns da entfalten. Es ist auch einfach ganz wichtig, dass wir unser Fundament stärken, sodass wir uns auch in gewohnter Allgäuer Qualität und Manier entfalten können. Und dass uns das am Ende über den Kopf wächst.
Mhm. Mhm. Du hast eben Social Media erwähnt, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Genau, das wäre mein Stichwort gewesen.
Das wäre nochmal ein spannend, Stichwort, wo aber die Gefahr besteht, dass wir da komplett abschweifen irgendwann. Deswegen will ich einmal nochmal eine Sache wissen und auch vielleicht für die Zuhörer. Das Geschäft des Agrarhandels, ganz einfach runtergebrochen, wie funktioniert es und woran genau verdient ihr euer Geld?
Also erstmal, sie überlegt jetzt so lange, sie muss jetzt natürlich das gut verpacken, weil prinzipiell muss man als Händler einfach ein Schlitzohr sein.
Mensch!
Sehe ich das falsch? Also als Viehhändler sowieso, ich meine, du gehst zum Bauer in den Stall und schwätzt die beste Kuh schlecht, damit du beim nächsten Bauer die schlechteste Kuh am besten wieder verkaufen kannst, damit du Geld verdienst. Aber ihr bringt ja da zwischendrin schon auch noch eine ehrliche Arbeit mit ein, oder?
Das hoffe ich doch. Also wir sind im Endeffekt Mittler zwischen landwirtschaftliche Betriebe auf der einen Seite und Lieferanten wie jetzt Düngemittelhersteller, Pflanzenschutzmittelhersteller, Kraftfutter, Werke auf der anderen Seite. Und unsere Leistung erbringt mir dadurch, dass mir einerseits diesen Distributionskanal, also die Lieferkette, durchgängig bedient und auf diesem Weg dann eben auch fachkompetente Beratung erbringt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es ein Satz war.
Ach, hättest du in einem Satz jetzt erklären müssen.
Es war die Aufgabe.
Ach, war das die Aufgabe.
Kurz und knapp für die Zuhörerschaft.
Relativ einfach runtergebrochen. Okay, aber ja, euer ziemlich. Geld verdient ihr. Oder ihr verkauft ja so gesehen ja keine Dienstleistung, sondern ihr müsst ja mit der Marge von jedem Produkt, davon müsst ihr ja eigentlich leben, eure Leute bezahlen, die Beratung Richtig. Bezahlen. Und hast du ja verschiedene Produkte, dann hast du noch Preisschwankungen. Und dann musst du ja vielleicht auch, dann hast du vielleicht so Schlüsselprodukte oder ja. Trägerprodukte, die andere Produkte mittragen, die sich eigentlich nicht rechnen würden. Und so musst du ja manche Sachen vielleicht ein bisschen querfinanzieren. Was sind da so Kniffe oder so typische Sachen im Agrarhandel, was da so passiert?
Also für uns ist natürlich wichtig, dass wir über das ganze landwirtschaftliche Jahr Betreuung bieten können. Also wir produzieren Saatgut selber bei uns in allen Dingen. Klar, das ist sehr anlageintensiv, sehr personalintensiv. Also wenn dann wir irgendwie in unserem Standort dann schon eine knallharte Ernte hinter uns haben, wo echt viel geschafft wird, komme ich danach so, jetzt da wir noch Saatgut absacken, dann alle gleich große Freude, weil die Ernte ja eh schon in den Knochen steckt.
Aber hey, wir haben das letztes Jahr angeguckt und das ist ja sowas Faszinierendes, wie das dann so portioniert und abgesackt und dann der Aufkleber drauf und dann kommt es auf der Palette wieder raus und oh, ich könnte mir das stundenlang angucken, solche Produktionen, solche Prozesse, wie das so nacheinander abläuft.
Ja.
Oh, das ist so cool.
War voll schön, wenn da was hängen geblieben ist.
Ja, 3. September war ich da, das weiß ich nur wie gestern.
Wow. War jetzt mal der 4. Mai, also jetzt könnte man so hochrechnen, ne?
Guck, jetzt ist ja fast.
Tatsächlich vergessen, aber das sage ich dir mal alte Late.
Das ist echt Wahnsinn. Ich muss mir das Schwäbisch, glaube ich, auch nochmal ein bisschen beibringen. Aber das heißt, okay, du hast eben gesagt, ihr macht Saatgut selber. Ihr baut das Saatgut ja nicht selber an. Das machen ja die Landwirte für euch.
Vermehrer.
Ihr bereitet es auf.
Ja.
Das heißt, ihr versucht ja eigentlich schon auch eure Ketten oder eure Wertschöpfungsketten möglichst lang zu halten, damit ihr natürlich auch, ich sag mal, euer Geld verdient, quasi von Anfang bis zum Ende. Ne? Also, wenn es jetzt darum geht, du hast Vermehrer, die bauen das Getreide für dich an, du holst es vielleicht sogar bei denen ab.
Ja, oder sie bringen es, wie der Jonathan.
Oder sie bringen es. Ne? Hast du das Saatgut da selber hingebracht?
Ja, ich meine, jetzt der Tannhof, wo ich war, der macht ja Vermehrung hier für ein Allgäuer, tatsächlich. Und dann sind wir auch durchgelaufen und haben bereinigt und alles. Also, ich weiß, mein erster Arbeitstag, alle auf den Autoanhänger hinter drauf geguckt, dann ist man auf die Armäus, so heißt der Acker, ist man aufgefahren und dann hat jeder so Gartenschere in der Hand oder so Schere. Und dann läuft man rum und dann musst du halt gucken, wenn der Gerste aus dem Walzer rausspitzt oder andersrum und dann musst du halt wegschneiden. Damit hier Firma Allgäuer ein sauberes Saatgut hat. Und was wir uns ja auch anguckt hätten, also ich meine, das Thema Saatgut, gell, das ist ja auch so ein Ding, da könnte ich auch eine Stunde drüber schätzen. Was wir uns letztes Jahr anguckt hätten, ist ja auch diese Farbauslese, wo man, ich weiß, wir haben ja auch relativ viel über die Ernte geschwätzt letztes Jahr. Es war ja so, bei uns in der Region, man hat eigentlich Wintergerste, Droscherkett, manche, neu oder mal alle. Und dann war ja, glaube ich, 3 Wochen durchgehend Schlechtwetter und keiner hat keine Drescher. Und dann danach war auf einmal alles reif und alles ist quer durcheinander gekommen.
Da war Pole offen.
Ja, das war wild, gell? Ja.
Da war und dann, Pole offen.
Bleibt mir das gleich hin.
Ja, doch, klar. Aber und bei dann, uns sagt man, da war Polen offen.
Okay, das sagen wir so auf Hochdeutsch. Nee, und dann war ja das Problem, dass ja auch ganz viel, ganz viel Getreide eigentlich gekommen ist, wo jetzt als Saatgut Nemme verwendet werden konnte. Und dann hätten wir ja das haben wir uns ja eigentlich anguckt, erstmal mit deiner Schwester, glaube ich, haben wir den Farbausleser anguckt, der ja dann fürs Saatgut praktisch einzelne Körner rausschießt, um dann überhaupt die qualitativ hochwertige überhaupt nur nehmen zu können, um überhaupt das Saatgut abpacken und gewährleisten zu können. Und das ist ja dann auch, sag ich mal, ein großes Risiko für euch oder auch ein großes Ding für euch, weil wenn ihr jetzt nur das Beste vom Beste rauspickt zum euer Saatgut zum Lieferer oder zum Erzeuger, dann bleibt ja nichts Gutes mehr für Futtermittel oder anderes übrig.
Also wir brauchen ein gutes Saatgut. Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen einfach, das ist sehr, super intensiv. Und gleichzeitig kämpfen wir als Händler natürlich wie alle anderen mit vergleichbaren, austauschbaren Produkten. Also wo ich jetzt meinen Pflanzenschutzkanister kaufe, ob das jetzt bei Allgäuer ist, bei einem Online-Händler oder bei einem anderen Landhändler, schwierig. Wo es als Händler ein bisschen mehr Spaß macht, offen gestanden, ist im Futtermittelbereich, wenn man hier einfach mit der Rezeptura und dem eigenen Know-how nur mehr Leistung für den jeweiligen Stall rausbringen kann. Hm. Klar ist das
auch
gegeben, das möchte ich jetzt nicht kleinreden, aber man kann sein eigenes Wissen in der Rezeptur nur mehr entfalten, während das Produkt von Bayer BASF XYZ ja in dem Sinne schon besteht.
Ja, und ich glaube, da geht's dann darum, wenn du so Commodities hast oder austauschbare Produkte, die auch andere anbieten können, dass du da Kostenführer bist, also da eigentlich möglichst effizient bist. Vielleicht kannst du bei dem Futtermittel kannst du ein bisschen was rausholen mit der Expertise, mit mehr Qualität, was du selber in der Hand hast, das andere hast du nicht selber in die Hand, da musst du es hinkriegen, möglichst lean, ja eigentlich diesen Vertrieb aufzustellen und das möglichst, ich sag mal, effizient an den Kunden zu bringen, so dass du erstmal den besten Preis machen kannst, dass der Kunde quasi auch bei dir kauft, weil du den besten Preis hast. Und ich meine, du bräuchtest es ja nicht machen oder du würdest es ja nicht machen, wenn du da nichts dran verdienen würdest. Das wäre ja dann auch Quatsch so gesehen. Aber ich glaube, das ist ja schon ein bisschen auch die Challenge. Das ist ja ähnliche Challenge, die wir als Landwirte ja auch haben. Wir müssen den Weizen produzieren, ob der jetzt aus der Ukraine kommt, aus Spanien oder aus Argentinien, es ist immer noch ein Weizen, vielleicht ist es ein Backweizen, aber es ist austauschbar. Deswegen müssen wir gucken, okay, ich kann an dem Produkt so gesehen nichts ändern. Es ist kein iPhone, wo ich eine Software installieren kann, die das vielleicht besser macht als den Wettbewerb. Ich muss einfach zusehen, dass ich den am effizientesten und am günstigsten produziere. Und ich glaube, das ist im Handel schon sehr challenging und vor allen Dingen auch, muss ja an der Region angepasst sein. Wenn ich so mitbekomme, ja, dass man, ich sag mal, im Osten, wenn man da große Betriebe hat und große Bestellungen hat, da bekomme ich schon auch mit, dass die Preise da auch einfach niedriger sind. Auch einfach, weil die Vertriebswege deutlich, deutlich schlanker sind. Mehr Absatz pro Kunde. Und egal, ob das Technik ist, ob das Pflanzenschutzmittel sind, ob das alles ist, und dann kauft man mal ein Bayer im Osten Pflanzenschutz und hier und da, dann wird es von rechts nach links geschifft und hier und da. Mhm. Das ist schon interessant, das ist ja manchmal auch ein bisschen undurchsichtig. Und dann kommt noch der Onlinehandel dazu. Habt ihr einen eigenen Onlineshop auch?
Ja, haben wir. Der ist allerdings noch, also klein, beziehungsweise gerade im Aufbau.
Mhm. Aber würdet ihr sagen, der Online-Handel von vielleicht Wettbewerbern macht euch das Leben da ein bisschen schwer und dass ihr sagt, okay, wir brauchen das auch, wir müssen da mitspielen, weil die jungen Landwirte online nachgucken?
Natürlich bringt jeder Online-Handel mehr Transparenz in den Markt, was per se ja nichts Schlechtes ist. Und dann steht man bei gewissen Produkten, auch gerade wenn irgendwie eine Fungizidbehandlung ansteht, irgendwo unter Druck, weil man noch vergleichbarer wird, nicht nur im Produkt, sondern auch im Preis. Gleichzeitig glaube ich auch, dass, oder wollen meine Schwester und ich uns dem auch stellen und auf das digitale Einkaufverhalten eingehen. Also Privatverbraucher, die schauen viel online, also im Einzelhandel geht es ja ähnlich. Und das ändert, oder dieses Kaufverhalten macht ja auch vor der Landwirtschaft keinen Stopp. Und das ist so ein Paradebeispiel wahrscheinlich, wie wir uns als junge Generation einbringen, als nächste Generation einbringen, wie wir unsere Mitarbeiter mitholen und dann mitnehmen und am Ende natürlich auch unsere Unterschrift setzen müssen.
Aber ich stelle mir das witzig vor, so, also was für Produkte gibt es im Onlineshop? Also kann ich ja jetzt zum Beispiel auch hingehen und sagen, hey, ich möchte jetzt einen Zug Kalkamuntalpeter bestellen und dann gibt's da noch so Plus und Minus und sagst du, so, noch ein Zug, noch ein Zug, noch ein Zug und dann kannst du
vier Züge.
Genau, irgendwann kommt's da auf
den
Schiff.
Oder einen Ganzzug, den schicke ich dir auch.
Ich meine, also
ja, ganz ehrlich, jetzt mal Spaß beiseite. Wo ist das Problem, wenn ich jetzt mein DAP bestelle oder mein Kalkamuntalpeter und ich brauche halt einen LKW?
Ja, aber da geht ja das Zwischenmenschliche verloren.
Und
was wir gerade auch hatten, die persönliche Beratung, das vor Ort und da baut ihr ja drauf auf, sag ich mal, das ist ja euer großer Pluspunkt, die schwätzt alle Schwäbisch da herum und jeder kennt jeden.
Wir würden uns auch anstrengen, dann Hochdeutsch zu sprechen.
Für einen Klaas, wenn der jetzt gerade im Unsal
bitte, lieber ich bitte euch, ich bitte euch.
Oder wir müssen halt ein Bild schreiben.
Genau. Nee, aber ich meine nur, das ist ja euer Pluspunkt dann wieder, weil das Produkt, das ihr verkauft, ein Kargemunzapeter, kann ich bei jedem Agrarhandel kaufen. Also warum soll ich ihn bei euch kaufen? Entweder, wie du gesagt hast, über den Preis oder weil die Beratung besser ist, weil ihr schneller liefert, weil ihr freundlichere LKW-Fahrer habt. Keine Ahnung, weißt du, ich meine?
Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, es ist so.
Aber ja, und das ist auch.
Und das bevor ist auch so wichtig für uns da, weißt du, das wollte ich mit dem Saatgut den Punkt noch machen, dass wir einfach das ganze Jahr über Ansprechpartner sind. Und mich fragt man oft, ja, Alexander, warum machst du nicht bloß Futtermittel, wenn das so viel, also wenn es interessanter ist? Muss ich sagen, nee, wenn ich nur Futtermittel mache, dann falle ich raus, dann bin ich nicht mehr der tägliche Ansprechpartner, dann verliert man mich vielleicht auf der Liste. Und so möchte man eigentlich in allen Bereichen ein zuverlässiger Partner sein.
Du möchtest Fullliner sein.
Fullliner sein.
Quasi.
Außer die Technik, das machen wir nicht.
Außer die Technik, ja, okay. Aber das ich wollte eben jetzt gar nicht den Onlinehandel gut und den physischen schlecht reden mit den Beratungen. Ich telefoniere auch immer noch mit dem Landhändler bei uns und wenn es dann um Preisverhandlung geht, ja komm, kannst du noch ein paar Cent machen. Ja, komm, weil du es bist, ne? So von wegen. Aber wenn du es am Bildschirm hast, das bringt halt Transparenz. Ja. Das ist fürs erste Gucken ganz gut und für die grobe Planung. Und wenn es dann ums Eingemachte geht, dann finde ich es auch gut, immer nochmal mit Menschen zu telefonieren, darum geht es dann auch. Aber es geht dann ja auch darum, für so, ich sag mal, die ersten Informationen, die man sich selber holen kann, brauchst du ja jetzt nicht den Vertriebler die ganze Zeit am Telefon haben, der dann seine Zeit da noch aufbringt. Dann geht es ja darum, okay, da ist die Webseite erstmal effizienter und danach geht es dann halt darum, mit den Leuten zu sprechen. Und was ja bei den Pflanzenschutzmitteln bei uns, und das merke ich jetzt im Moment auch so der Fall ist, du kannst so ein Zykozel, so ein Wachstumsregler oder so ein Fungizid, was du auf jeden Fall brauchst, das kannst du auch 2, 3, 4 Wochen vorher bestellen oder auch ein halbes Jahr, weil du weißt, dass du es brauchst. Aber wenn es so spezielle Fungizide sind, die jetzt gerade, wo wenn du gerade auf, ich sag mal, Wetter und so reagierst und dann kommt vielleicht ein Zuflug vom Rüssler in den Raps rein, den du nicht erwartet hast und hast du kein Karate stehen und so, Das kannst du nicht mal eben online bestellen, weil das dauert, bis es kommt. Und zum Landhändler kannst du halt hinfahren, der hat's da und dann geht's rund. Und das ist ja immer noch das, wo du dann glänzen kannst.
Ja, was aber schon wehtut, weißt, wenn du bei jemandem irgendwie eine vollumfängliche Beratung machst und
dann kommt er woanders.
Ja, ja.
Und die Fachberater, die man vorhalten muss als Agrarhändler, um ernst genommen zu sein, die haben eine hochklassige Ausbildung genossen, die bringen da jahrelange Erfahrung mit und das tut dann einfach weh. Aber das tut jedem Einzelhändler auch weh, der dann irgendwie sein Schuhgeschäft nicht mehr macht oder wo dann die Kleidung nicht mehr dort gekauft wird. Das ist, glaube ich, einfach eine Entwicklung, die nimmt auch vom Agrarhandel oder vor der Landwirtschaft da keinen Halt. Und da müssen wir einfach eine Lösung finden, wie das Hand in Hand geht. Und es klingt immer ziemlich einfach, aber ist dann gar nicht so leicht, wenn man dann plötzlich Pflanzenschutznachweise einsammeln muss, bevor man da irgendwie was verschickt. Beim Düngemittel mit dem Explosionsschutz die jährliche Abfrage machen muss. Und da ist man mittlerweile auch in einem echt großen Verwaltungsgerüst drin. Aber das brauche ich jetzt Landwirten hier nicht zu sagen.
Also ja, das ist ja schon... Ich verstehe das voll mit der Beratung, also dass die Beratung dann einfach auch Geld und Aufwand kostet und dann kauft man woanders mit der Beratung. Ich finde, das hat aber auch was mit einem ehrlichen Verhältnis, Geschäftsverhältnis zu tun. Und je anonymer das Ganze wird und je mehr Web und so dazu kommt, desto schlechter wird das dann auch. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich hätte schon noch ein schlechtes Gewissen, dann mir eine Beratung einzuholen und dann kaufe ich da nichts, auch wenn die Marge vielleicht dann da drauf ein bisschen höher ist, aber dafür muss man ja einfach die Leute bezahlen. Ich glaube, das ist die Frage stellen sich viele Leute und da ist immer die Frage, verlangst du dann für die Beratung Geld? Willst du auch nicht machen, weil dann ist die Hemmschwelle wieder zu hoch. Ist ein schwieriges Thema. Und deswegen ist es, glaube ich, am besten, wenn du quasi, ja, eigentlich die, ich sag mal, diesen, also wenn der jetzt quasi im Online-Shop bestellen würde, dass du selber einen hast und dann am besten dann da auch bestellt.
Ja. Also zum Schluss schließt sich ja eigentlich der Kreis wieder, oder? Wir kommen wieder auf den Punkt, die Bindung zum Kunden oder zu den Landwirten ist einfach das Allerwichtigste und das ist ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, so die meiste Zeit geht dafür drauf oder wird dafür benötigt, um eben diese Connection aufrechtzuerhalten.
Der Kunde recht zum Bediener.
Ja, recht zum Bediener. Ja. Übrigens nur für uns Schwaber ganz wichtig, warum man auch im Online-Shop bestellt, da kommen halt Händler. Du kannst ja da nicht sage, hey, das kostet jetzt keine 18 Euro, ich biete 17,50 Euro. Ja, got it. Ja, deswegen immer gut, wenn man einen Berater vor Ort hat, der dann noch sagt, ach komm, wie du sagst, ach komm, die paar Cent können wir noch machen. Die Möglichkeit hast du nicht im Online-Shop. Aber ich glaube, der richtige Weg für euch ja, beides abzudecken und zu sagen, okay, bei den Produkten macht es Sinn, die auch online anzubieten, bei anderen Produkten jetzt nicht. Und um jetzt doch nochmal, also ich glaube, vornherein schon hast du Zeit zum Überziehen. Ich glaube, wir können in einer Stunde heute nicht bleiben. Oder wir sagen, wir cutten bei einer Stunde ganz normal und machen irgendwann noch eine zweite Folge. Aber ich würde mich da jetzt nicht so begrenzen heute Abend. Weil ich meine, wir gehen jetzt zu einem anderen Thema.
Ich würde es bei der Stunde belassen und dann können wir vielleicht ja nochmal einen Nachholtermin machen, wenn die Ernte gelaufen ist oder so. Schauen wir mal.
Ernterückblick. Aber das könnt ihr auch entscheiden. Ich weiß ja nicht, ob diese schwäbischen Anekdoten hier so interessant sind oder nicht. Also,
hey, ich finde es richtig gut. Das ist schon cool. Doch, das passt. Ja. Aber dann lasst uns jetzt noch einmal die Kurve machen zum Online oder von Online zu Social Media. Weil da seid ihr doch, also wir haben ja hier Dinkeldörte am Start.
Dinkeldörte. Ich wollte gerade sagen, okay, das Video, was ich von euch oder was ich von euch von außen so gesehen habe, war auf jeden Fall ja ein Video, das kannst du dir vorstellen, welches das war. Da stehst du, glaube ich, am Sumpf, machst die Klappe von einem Auflieger auf, da ist Dinkel drin, du rufst auch öfter Dinkel und dann haut dir die Klappe auf einmal auch noch ins Gesicht, so ein Scheiß aber auch. Und dann habe ich eben gehört, das hast du auch noch nicht mal selber gepostet, das hat dann auch noch irgendwer anders gepostet und dann... Und dann war es komplett, das Paket.
Du, da habe ich einen an die Waffel gekriegt, ich sag's dir. Aber ich hoffe, ich habe keine bleibenden Schäden genommen. Ja, was soll ich sagen? Ich könnte jetzt auch nochmal Dinkel-Dinkel hier für alle rufen. Aber es war ein Versuch, ein Video zu machen. Und an dem Tag habe ich gedacht, komm Alexandra, jetzt stellst du mal alle verschiedenen Getreidesorten so vor und tust es so in unterschiedlichen Szenarien zeigen. Irgendwie, weiß ich nicht, die Gerste, wenn sie gerade aus dem Probenreiniger rauskommt, dann zeigst du irgendwie den Weizen im Rückstellmuster und den Raps, wenn du kurz davor bist, den mit dem Rakuraf zu stechen und kommt, da war ja gerade ein Auflieger mit Dinkel da, zeige ich beim Abladen. dann wollte ich das so schön erklären, habe einen tollen Skript in meinem Kopf gehabt. Ja, aber in dem Moment hat leider nicht damit gerechnet, dass da irgendwie die Klappe aufgeht.
Aber viel besser als jedes Video, weil das ging definitiv viral. Ja. Also ich meine,
es hat meine Mutter gefilmt und dann habe ich gesagt, komm, guck mal, ich zeig's meiner Schwester, was mir heute wieder passiert ist. Typisch Alexandra. Und hat gesagt, weißt du was, das posten wir jetzt. Und dann ist Dinkel, Dinkel, Dinkel zur Dinkeltorte geworden.
Ja?
Ei, ei, ei.
Du bist so schnell kannst
gehen. Also Viralität habt ihr auf jeden Fall erreicht. Das ist immer gesagt. Ja. Das einzige Thema ist natürlich, was erzeugst du für ein Bild? Also du Aufmerksamkeit hast du auf jeden Fall bekommen und das ist ja auch eine wichtige Währung. Das Thema ist ja jetzt nur, wir haben dich ja jetzt kennengelernt als akademisch absolut High-Level-Persönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Zu Hause echt viel im Griff, die Prozesse und alles Betriebswirtschaftliche gut im Griff. Und wenn man aber nur das Video von dir kennt, dann hat man, glaube ich, dann könnte man ein anderes Bild haben. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Und da würde ich dann sagen, ich glaube, vielleicht muss ich nochmal auf euren Account gehen, vielleicht habe ich auch noch was verpasst, aber ich glaube, da ist es cool, einfach auch nochmal nach draußen zu gehen oder vielleicht auch mit Themen, die wir hier so besprochen haben und dann noch ein paar Videos zu machen, um einfach zu zeigen, Mensch, guck mal, da geht richtig was. Die sind alle in Rot gekleidet irgendwie, hat was, aber die können auch richtig was. Ich glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, weil sonst würde da nicht, das nicht dastehen, was ihr da macht.
Ich glaube, das stellt hier bei Alexandra niemand in Frage, würde ich jetzt mal so sagen. Nee. Vor allem jetzt nach dem Podcast.
Ich nehme
das Feedback
gerne auch von den Profis. Also neben mir steht mein Laptop, ich tippe da schon mit.
Nee, ich habe schon deine Notizen gesehen, aber die hast du schon vorausgemacht.
Ja, und die kann man auch immer ergänzen.
Wir können dir ganz gerne eine Beratungssession für Social Media anbieten. Das ist überhaupt
aber kostenlos.
Beratung ist immer, sonst ist die Hemmschwelle.
Die ist immer kostenlos, dafür darf man kein Geld verdienen. Das haben wir vorhin selber gesagt. Das haben alle gehört.
Ja, also müssen wir uns noch ein Koppelprodukt überlegen.
Liebe Zuhörerschaft, ich berichte euch als Dinkeldörte live, wenn Jonathan seinen Ladewagen gewaschen hat. Aha. Und wenn ich zweitens eine Beratung von zwei Influencern erhalten habe, die zusammen über 200.000 Follower haben.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Mathe kann ich eigentlich gut. Korrekt.
Ja, könnte schon hinkommen, ja. Ja. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es geht ja um die Persönlichkeit. Haben wir heute gelernt. Nicht um die Zahlen.
Vielleicht aber um was würde Cent, dich denn als Lectures für ein Reel interessieren, Klaas? Was würdest du mir raten?
Ja, also darf ich da kurz reingrätschen? Boah. Es gibt ja dieses wundervolle Kartoffelreel von euch. Ich finde es richtig gut gelungen, weil so, ich sag mal, das Wissen keine Rolle, also nicht zu kurz kommt, sage ich mal. Du erklärst, welche Kartoffel ist wofür gut. Also relativ simpel, du sitzt da auf so einer Säckle Kartoffeln mit deiner Schwester und es ist soweit fachlich korrekt und vermittelt Wissen und trotzdem kommt noch ein bisschen der Humor mit und deine Schwester zieht dich dann zum Schluss damit auf, dass es jetzt die Alexandra nicht mehr im Sortiment gibt. So. Und dann setzt sie noch einen drauf und sagt so, ja, das war der Wunsch von unserer Mutter. Und dann noch so eine richtig dreckige Lache, wo sie dann dabei hat. Und dann denke ich mir aber so als Video für mich, also erstmal bleibe ich dran, weil ich denke, ja, okay, welche Kartoffel brauche ich denn jetzt wofür? Und zum Schluss ist dann doch noch ein bisschen humorvoll verpackt, aber vermittelt trotzdem Wissen. Und das, sowas finde ich, also sowas catcht mich, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, wenn man da die zwei Damen da sitzen sieht, das fällt man dann auch nicht gleich weg.
In Rot.
Oh, in Rot, Jonathan. Wichtig.
Hi.
I see.
Ja?
Das muss ich mir dann überlegen.
Ich bin fast ausgerutscht auf der Spur, aber auch gefasst.
Wolltest du noch was sagen?
War noch okay. Nee, alles gut.
Ich dachte, du sitzt.
Nee, er hat seinen Schreibtisch hochgefahren. Er hat seinen Schreibtisch hochgefahren. Der Social Media Schreibtisch.
Höhenverstellbar, der Cutter-Schreibtisch.
Jo. Cool. Nur das Beste. Aber ich sehe schon, was ich cool finde, ich sehe gerade im Hintergrund bei euch, da sind diese drei Curved 49 Zoll Samsung Odyssey Monitore und dahinter hängen aber auch so ein paar sehr traditionell angehauchte Bilder von Pferdekutschen, Kühen, ich glaube, wie es aussieht. Mhm. Diese Kombination aus dieser Tradition, ey, und mit diesem Goldrahmen, diese Kombination aus Tradition und Moderne finde ich eigentlich richtig cool. Habe ich bei uns im Büro ja jetzt auch ein bisschen versucht umzusetzen oder zumindest zu behalten. Jetzt vielleicht gar nicht unbedingt, weil das die erste Intention war, sondern weil es einfach erstmal einfacher war, aber auch, weil es cool ist ein bisschen. Also ein bisschen die Geschichte immer mit reinzubringen. Ich glaube, du bist auch Jägerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich glaube, da können wir im nächsten Podcast nochmal drauf eingehen.
Das machen ist wir. Ja auch neben mir, also guckt mich immer eine Rotte an. Also ich habe das Ziel immer vor Augen. Also ein Gemälde ist eine Rotte.
Ich, Du hast das Ziel immer vor Augen. Das haben wir auch. Ich glaube, das kann man als Abschluss ziemlich gut hernehmen. Das ist das Allerwichtigste. Joni, was hast du heute noch für Ziel vor Augen?
Heimfahren noch. Aber ich glaube, wir schwätzen noch ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall sagen, oder wenn ich das damit abschließen darf, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden auf jeden Fall noch eine zweite Folge aufnehmen. Am besten so vielleicht in 2-3 Monaten, wo wir entweder in der Ernte sind oder uns eigentlich da drin befinden. Wenn du natürlich Lust hast. Aber ich fand es jetzt sehr informativ. Also ich freue mich über Rückmeldungen über Social Media. Gerne auch hier Allgäuer Agrarhandel folgen oder darin eure Rückmeldung schreiben. Und ich sag danke und freue mich auf die nächste Folge.
Sehr gerne. Ade Vache.
Dankeschön.
Ja.
Cool.